Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch zum heutigen Seminartag hier in der Bibelgemeinde Hamburg. Alle ganz herzlich willkommen, auch alle, die jetzt im Livestream mit uns verbunden sind. Und ein Gruß gilt auch allen, die das später einmal im Internet sehen. Auch heute Morgen begrüßen wir unseren Bruder Michael Windhöfel vom Missionswerk Christus Zentral ganz herzlich und sind schon gespannt darauf, was du uns heute sagen wirst, beziehungsweise was der Herr uns hoffentlich heute durch dich mitteilen wird. Ich möchte noch einmal ganz kurz für den Gottesdienst, für die Veranstaltung beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, dir sei Lob und Preis und Ehre und Dank. Wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir uns noch in Freiheit versammeln dürfen, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du uns, Herr Jesus, veränderst durch das, was wir heute hören werden, und bitten dich auch für Michael Windhöfel um deinen Segen und um deine Vollmacht. Wir befehlen uns dir jetzt an und auch alle, die im Livestream verbunden sind und die das später einmal anschauen, und bitten dich um deinen Segen. Amen. Michael, du darfst.
Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich kurz auf Material mal von unserem Werk hinweisen. Da oben ist ein Materialtisch. Wir haben dort einmal Printmedien, die könnt ihr gerne mitnehmen und tut einfach da links was in die Kasse, wenn ihr was habt. Wenn ihr nichts habt und was rausnehmen wollt, müsst ihr warten, bis andere vorher was reingelegt haben. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Das geht als Spende dann bei uns ins Werk. Ich möchte auf zwei Dinge besonders hinweisen. Hier diese Broschüre Corona-Zeitenwende war ein Bestseller in den letzten zwei Jahren. Jemand sagte mir, wer das gelesen hat, weiß alles, was er wissen sollte. Und wer sich mit dieser Problematik noch beschäftigen will, das Spiel ist ja noch lange nicht zu Ende. Die Pandemie geht ja weiter, mit anderen Viren ist ja auch geplant und klar veröffentlicht von der WHO und anderen. Könnt ihr das gerne mitnehmen. Und dieses hier, der Countdown Gottes, ist ganz aktualisiert bis in die neuesten Entwicklungen der NATO-Konfrontation mit Russland und China. Und es ist auch eine Abhandlung hintergründiger Machteliten von der Gnosis über Freimaurer bis hin zu den technokratischen Machteliten der Gegenwart, die die neue Weltordnung aufbauen wollen, und auch ein Überblick über die biblische Prophetie. Wer das haben möchte, bedient euch. Und wenn etwas vergriffen ist, links liegt eine Liste oder Rally hat dort eine hingelegt, tragt euch ein, dann werden die Dinge nachproduziert. Ich komme manchmal mit dem Drucken zu Hause gar nicht nach. Die Schriftmedien könnt ihr euch also mitnehmen. Hier ist ein Rundbrief, wer sich interessiert für die Arbeit unseres Werkes. Und dann haben wir links Datenträger, CDs und sogenannte digitale Bibelschulen. Da sind von Vorträgen dieser Art die Manuskripte drauf, gleichzeitig die Audiodateien, dass man auf dem Rechner hören und gleichzeitig scrollen und verfolgen kann. Das bitte nicht mitnehmen, das sind Master. Wir haben zwar die Details alle gesichert, aber die produzieren wir nur, wie sie gefordert werden, und schicken die danach. Da ist also eine Liste, wenn ihr davon etwas haben wollt, könnt ihr euch in die Liste eintragen. Und ich habe links an der Kasse auch einige dieser CDs und digitalen Bibelschulen, wo speziell Daniel Offenbarung um Dinge der Endzeit geht. So viel zur Information. Jetzt wollen wir mit dem nächsten großen Thema der biblischen Prophetie weitermachen. Es geht um die sogenannte große Trübsal, wo wir gestern schon ein paar Gedanken angeschnitten haben. Ich habe ja gesagt, die Gemeinde wird entrückt, und ich habe versucht, uns vorsichtig zu begründen, warum ich persönlich davon überzeugt bin, dass die Entrückung vor der großen Trübsal ist. Und wir werden uns jetzt mit Aussagen der Bibel zu der großen Trübsal beschäftigen. Und ich glaube, dann wissen wir schon selbst, was da auf die Menschheit zukommt. Das ist etwas, das hat die Menschheit noch niemals erlebt. Und ich sagte ja schon, ich werde meine Uschi niemals bewusst in Gefahrensituationen führen, nur um zu testen, ob sie mir treu bleiben wird. Werde ich niemals tun. Wir werden uns also mit der großen Trübsal und dem Antichristen beschäftigen. Und die biblische Prophetie macht 60% mindestens der gesamten Bibel aus. Und die meisten Christen kennen sich in biblischer Prophetie gar nicht wirklich aus. Wir müssen die Propheten des Alten Testamentes kennen, um den Heilsplan Gottes wirklich zu erfassen. Die große Trübsal und der Antichristus, also heute Morgen unser erstes Thema. Zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit, sagt uns die Bibel, kommt es zu einem globalen satanischen Imperium. Während dieser Zeit wird Satan durch seinen persönlich gezeugten Sohn, den Antichristus, einmal uneingeschränkt Gott der Erde sein. Das ist sein Ziel seit dem Sündenfall. Es wird nach der biblischen Prophetie also zum Auftreten eines satanisch inspirierten Weltenherrschers kommen, dem Satan es gibt, über alle Völker der Erde zu herrschen, über ihre Seelen und über ihre Körper. Während unserer Jugendzeit gab es eine Serie okkulter Filme wie Rosemary's Baby oder Vom Satan gezeugt. Dort wurde filmisch dargestellt, was in der Zukunft geplant war. Frauenkörper als Altäre, eine rituelle, spirituelle Zeugung in Logen. Und dann wurden Kinder geboren, die okkulte Fähigkeiten hatten. Das Omen, Rosemary's Baby, das waren Filme, die die 60er Jahre sehr stark ausmachten. Es wird also vorausgesagt und auch in okkulten Kreisen wird das gesagt, es wird eines Tages ein Junge geboren und viele sagen, er ist schon geboren, auf dem Boden Israels in den 60er Jahren geboren, hat ein berühmtes Medium Jane Dixon einmal gesagt, in den 60er Jahren, ein Junge wächst heran, erfüllt von okkultem Geist, gezeugt von okkultem Geist und der wird eines Tages König der Erde werden. Und diese Zeit zwischen Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit wird eine siebenjährige Zeit ganz großer Not werden. Und die Menschheit wird etwas erleben, was sie bisher noch nicht erlebt hat, wogegen alles, was die Menschheit bisher erlebt hat, ein Sandkastenspiel war. Und das ist die Zeit der großen Not, speziell als Gericht über Israel und die lebenden Völker. Und wir sagten gestern schon, diese Zeit wird bezeichnet als die große Trübsal Israels oder die große Drangsal Jakobs oder Israels. Noch einmal zum Verständnis müssen wir zurückkehren in das Buch Daniel, in das 9. Kapitel. Und ich möchte noch einmal wichtige Gedanken wiederholen, die wir gestern nur ganz kurz grob angeschnitten haben zum Thema große Trübsal. Und wir lesen dazu Daniel Kapitel 9, die Verse 24 bis 27. Vor einigen Jahren hielt ich diese Serie auch in einer Bibelgemeinde in Süddeutschland und anschließend kam ein Mann zu mir und war richtig erbost und sagte, Michael, wir haben eine Frohbotschaft zu verkündigen. Und ich habe gesagt, nein, Gott spricht auch über Gericht. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft des Heils, aber die Bibel spricht auch sehr viel über das Gericht und sie spricht eben sehr viel über diese Katastrophe der großen Trübsal. Ich möchte jetzt aus Daniel Kapitel 9 noch einmal den Vers 24, aber diesmal bis 27 lesen. Die Dinge werden uns anfangs erstmal unverständlich sein, ich werde sie erklären. Über dein Volk, sagt Gott zu dem Juden Daniel, und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen und eine bleibende Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesichte und Weissagungen, ich ergänze, der Propheten zu versiegeln oder zum Abschluss zu bringen, und das Hochheilige zu salben, das Allerheiligste wieder einzuweihen. Dann lesen wir weiter, so wisse nun und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Messias, dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen, also 69 Wochen, Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar ständig in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte, der Messias, getötet werden oder ausgerottet werden und ihm wird in Israel nicht zuteil werden, habe ich ergänzt in Israel. Die Stadt, welche Stadt? Nicht Bonn, sondern Jerusalem, samt dem Heiligtum wird das Volk eines künftigen Fürsten zerstören und sie, geht unter. In der überströmenden Flut bis an das Ende wird es Krieg geben und fest beschlossene Verwüstung. Und Ehe, jetzt wird von einem Herrscher geredet, wird den vielen einen festen Bund schwer machen. Eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über das Verwüstete ergossen hat. Nun, um das zu verstehen, müssen wir Folgendes wissen. Das Volk Israel wurde 605 vor Christus von Babylon unterworfen und 605 vor Christus kam es zur ersten Deportation, dass die jüdische Führungsschicht von Nebukadnezar nach Babel deportiert wurde, wozu auch Daniel gehörte. Nebukadnezar zerstörte später Jerusalem innerhalb von zwei folgenden Feldzügen. Und Gott hatte durch den Propheten Jeremia, der während der Zeit des Untergangs wirkte, gesagt, ihr werdet 70 Jahre lang dem babylonischen König untertan sein und dann werde ich euch wieder zurückführen in das Land der Väter. Dann wird uns im Buch Daniel berichtet, Kapitel 8 und 9 und so weiter, dass Daniel betete, nachdem es zum Ende des babylonischen Imperiums gekommen war, in dem die Medo-Perser unter Kores Babylon unterwarfen, waren genau 70 Jahre seit der Deportation vergangen. Und Daniel betete, Herr, du hast euch durch Jeremia versprochen, nach 70 Jahren können wir zu Hause wieder zurückkehren nach Hause. Und dann erweiterte Gott hier an Daniel die Weissagung an Jeremia. Und wir gehen jetzt noch einmal die Verse durch, indem er sagte, Daniel, über dein Volk Israel und über deine heilige Stadt Jerusalem sind nicht nur 70 Jahre als Gerichtszeit bestimmt, sondern sogenannte 70 Wochen, um eben die Sühnung der Sünden zu vollziehen, um alles zukünftig wiederherzustellen. Das sind die sogenannten 70 Jahrwochen Daniels. Eine Jahrwoche beträgt 7 Jahre. So hatte Gott durch Jeremia gesagt, nach 70 Jahren könnt ihr zurück, was auch dann unter Kores passierte. Dann wurde aber erst der Tempel gebaut, aber noch nicht die Stadtmauern von Jerusalem. Und dann hatte Gott gesagt, 70 Jahrwochen sind insgesamt bestimmt, 70 mal 7 sind 490 Jahre. Und dann wird hier erklärt, Daniel, du sollst jetzt wissen, von dem Zeitpunkt an, wo der Befehl ergeht, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzurichten, bis zum Tod des Messias, bis zum Tod des Gesalbten, vergehen 62 und 7 gleich 69 Jahrwochen, also 483 Jahre. Und dann wird gesagt, dann kommt der Herrscher einer zukünftigen Macht, der wird das Heiligtum, die Stadt verwüsten und zerstören. Und dann kommt eine lange Zeit der Verwüstung, bis am Ende die 70. Jahrwoche kommt. Und die ist eingeteilt in zwei Hälften von jeweils 3,5 Jahren. Das sind die sogenannten 70 Jahrwochen Daniels. Also 70 Jahrwochen insgesamt, also 490 Jahre, sind nach der biblischen Zeitrechnung bestimmt von dem Punkt an, als der Befehl ergeht, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzurichten, bis zum Tod des Gesalbten 69 Jahrwochen, dann eine Zwischenphase, deren Dauer in der Bibel nicht exakt genannt ist, und dann kommt am Ende die 70. Jahrwoche Daniels, die Zeit der großen Trübsal. Ich habe jetzt einmal Folgendes, gleich eine Grafik. Und Gott sagte zu Daniel, wenn die 70. Jahrwoche abgeschlossen ist, also 7 mal 70 Jahre abgeschlossen sind, dann kommt mein Ziel mit Israel zur Vollendung. Dann werden endlich alle Gesetzesübertretungen aufhören. dann ist das Maß der Sünden Israels voll, dann gibt es eine abschließende Abrechnung, eine summarische Abrechnung mit meinem Volk Israel und dann wird das Volk Israel ein Volk von lauter Gerechten werden, dann werden sich die Weissagungen der alttestamentlichen Propheten erfüllen und dann wird das Allerheiligste gesalbt, es wird wieder eingerichtet, der vierte Tempel wird gebaut, in den dann die Wolke der Herrlichkeit zurückkehrt und damit das Königreich Gottes auf Erden aufgerichtet ist, das Millennium, das tausendjährige Reich. Das ist also eine interessante göttliche Zeitrechnung. Und jetzt machen wir einen Sprung, die zweite Hälfte der Seite. Ich habe es hier noch einmal dargestellt. 445 vor der Zeitenwende erfolgt durch den fünften persischen Großkönig Artasaster an Nehemia den Befehl, zieh zurück und bau die Stadtmauern von Jerusalem wieder auf. Dann kommen von diesem Zeitpunkt an 69 Jahrwochen, 483 Jahre, dann stirbt etwa 33 nach der Zeitenwende der Messias. Hier liegt in unserer Zeitrechnung eine Ungenauigkeit von etwa 3 bis 7 Jahren, denn Jesus wurde zur Zeit Herodes des Großen geboren, der nach unserer Zeitrechnung allerdings schon 4 vor der Zeitrechnung starb. Historiker haben manchmal ein Problem, sie müssen ja aus historischen Dokumenten und Überlieferungen Zeitabläufe rekonstruieren. Wir haben also eine gewisse Ungenauigkeit in unserer Zeitrechnung, aber Gott hat die nicht. Aber wir sehen, wie perfekt die biblische Prophetie in Erfüllung ging. Befehl des Artasaster bis zum Tode des Messias. Und dann kommt eine Zwischenzeit, deren Phase nicht genannt wird, aber die biblische Heilsgeschichte, 7 mal 1000 Jahre, 33 nach Christus, die Gründung der Gemeinde, 2030 ID, das Ziel der neuen Weltordnung, die Verschippung der gesamten Menschheit einer totalen Kontrolle. Wir können also mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir jetzt exakt fast 2000 Jahre Zeit der Gemeinde haben und dass es jetzt wirklich langsam nach Hause geht. Und dann sagt die Bibel, kommt nach der Entrückung der Gemeinde das Endgericht über Israel, die 70. Jahrwoche, eingeteilt in 2 mal 3,5 Jahre. Und dann lese ich noch einmal den Vers 26 und 27. Nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, ihm wird nichts mehr bleiben. Die Stadt samt dem Heiligtum und das Heiligtum wird das Volk eines künftigen Fürsten zerstören. Das waren dann die Römer, 60 nach Christus im jüdischen Krieg. Und dann hörte Israel auf zu existieren. Und seit dieser Zeit ist Jerusalem verwüstet und steht unter der Machtkontrolle von Heidenvölkern. Und das Königtum David existiert im Moment nicht mehr. Es ist verwaist. Und dann wird in Vers 27 jetzt dieser Sprung gemacht von der Zeit der Römer und dann 2000 Jahre ständige Zertretung des Bodens des Heiligen Landes. Kein Tempel, kein Heiligtum, kein Königtum. Die Heidenvölker verwüsten das Land durch Kriege. Und dann wird in Vers 27 der Sprung gemacht in die letzte 70. Jahrwoche. Und dann heißt es hier, ehe, da kommt wieder ein Fürst, wird den vielen aus Israel den Bund unendlich erschweren. Und dann wird er in der Mitte der 70. Jahrwoche nach 3,5 Jahren das Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und dann heißt es hier, bei den Flügeln werden die Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Nun, um das zu verstehen, müssen wir natürlich jüdisch-alttestamentlich denken. Der Bund, den Gott mit Israel schloss, war der Bund des mosaischen Gesetzes. Und die Prophetie sagt voraus, in der 70. Jahrwoche kommt also ein Herrscher, der wird dem Volk Israel die Einhaltung des mosaischen Gesetzesbundes unendlich schwer machen. Er wird das Volk Israel also verführen, den mosaischen Gesetzesbund abzuschaffen und durch einen neuen Kult und durch neue Gesetzmäßigkeiten zu ersetzen. Israel war berufen, das Gesetz Gottes zu halten, ein königliches Priestertum zu sein, seinem Gott allein Treue und Gehorsam zu erweisen. Und dann kommt ein Herrscher, der wird sagen, ich erkläre das alles für ungültig.
Satan ist König der Erde. Ihm haben wir zu dienen und ihm haben wir einen neuen Kult zu weihen und zu opfern. Und das wird eine Herausforderung für ganz Israel sein. Halte ich mich an Yahweh und seinen Bund oder breche ich den Bund und unterwerfe mich Satan und Luzifer? Der Großteil Israels wird weich werden und nur ein kleiner Überrest, wie Jesaja sagt, wird standhaft sein. Viele werden ihr Leben als Märtyrer geben. Das sagt Gott hier Daniel voraus. Und dann wird hier gesagt, bei den Flügeln der Beschirmung wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Wo tauchen denn Flügel auf? Die Flügel der Cherubim über der Bundeslade im Allerheiligsten. Im Allerheiligsten der Stiftshütte des Tempels stand die Bundeslade. Und auf der Bundeslade der Stiftshütte waren aus massivem Gold ein unermesslicher Wert Cherubim gegossen in einem Stück, die in der Mitte ihre Hände hoben und ihre Körper und Häupter senkten und bedeckten und die Flügel gegeneinander ausstreckten. Und in der Stiftshütte stand genau über dem Sühnedeckel, wo die Engel, die Cherubim standen, stand die Spitze der Wolke der Herrlichkeit. Die Cherubim, so wird der Thron Gottes auch in Ezekiel beschrieben, vier Cherubim, die mit ihren Flügeln den Thronwagen des Allerhöchsten bilden. Die Cherubim sind also ein Symbol für die Gegenwart der Gottheit. Und da, wo ursprünglich an diesem Punkt des Allerheiligsten die Gottheit regierte, und dort wird eines Tages der Gräuel der Verwüstung aufgestellt, dort wird etwas so Widerliches geschehen, wie ich versuchen möchte, es gleich anzudeuten, aus dem Wissen des Satanismus heraus. Es wird etwas so Widerliches entstehen, da sagt Gott, es ist mir ein Gräuel, eine Widerwärtigkeit, was am Ort des Allerheiligsten praktiziert wird. Und dann wird er kommen und wird seinen Messias senden und sein Reich wiederherstellen. Das sind also ganz wichtige Aussagen. Nach dem Tod des Messias verwüstete also Rom Jerusalem und den Boden Palästinas, Israels. Und am Ende der Zeit kommt es zum Aufkommen eines wiedergöttlichen Herrschers, welcher vielen in Israel die Einhaltung des mosaischen Gesetzesbundes fast unmöglich macht. Und in diesen 7 Jahren der 70. Jahrwoche, der Jahrwoche Daniels, wird die Stadt Jerusalem und wird das Allerheiligste in einem satanischen Kult fürchterlich missbraucht und verwüstet. Und nach 3,5 Jahren wird der Opferkult aufgehoben, indem der Antichristus befiehlt, die Opfer und die Rituale und den Kult im Tempel Israels auszusetzen und durch einen anderen Kult zu ersetzen. Nämlich nicht mehr Opfer für Yahweh, sondern Opfer für Luzifer und Opfer für Satans. Wir gehen einmal in das Neue Testament und lesen aus dem 1. Johannesbrief eine interessante Aussage und wollen dann einmal in Details dieser großen Trübsal hineingehen, die also von Daniel zunächst einmal prophezeit wird und dann in der biblischen Prophetie immer weiter ausgebreitet und entwickelt wird. Und zwar im 1. Johannesbrief Kapitel 2 lese ich den Vers 18. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Zeit, also die letzte Zeit der Heilsgeschichte. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichristus als eine Person kommt, so sind jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Zeit der Heilsgeschichte angebrochen ist. Auch der Apostel Johannes verhieß, am Ende der Zeit wird es zum Auftreten eines antigöttlichen Herrschers kommen, eines Antimessias, eines Antichristus. Und die griechischen und hebräischen Begriffe, die für diese Person benutzt werden, bedeutet einfach der Widersprecher. Derjenige, der grundsätzlich gegen alles ist, was Gott als Schöpfer und Heilsvermittler tut. Es ist der Feind, der eifersüchtige Hasser auf den Messias. Und Johannes sagt, wir haben euch als Apostel gesagt, Gemeinde, dass diese Person des Antichristus kommt. Und jetzt sind schon viele Antichristen aufgetreten. Und so haben wir in der Geschichte des Christentums viele antimessianische Bewegungen, die die Trinität, die Messianität, die Gottheit und die besondere Heilsbedeutung, die Einzigartigkeit Jesu Christi leugnen. Das finden wir im Islam, das finden wir in den Bewegungen Humanismus, Renaissance, der Aufklärung. Wir finden es bei den Zeugen Jehovas, wir finden es bei unseren modernen Regierungen, die das Christentum ganz bewusst abschaffen wollen. Es gibt Dokumente, die das ganz klar belegen. Und so sagt Johannes, ein Antichristus kommt am Ende der Zeit und jetzt schon, seit der Zeit der Apostel, sind da viele, die antimessianisch wirken. Wir haben verkündigt, wir sind Zeugen, Zeitzeugen des Jesus von Nazareth. Wir haben sein Handeln, sein Wirken, seine Lehren überliefert. Und von Anfang an gab es Widerspruch, Kampf gegen das wahre biblische Christentum. Und eines Tages wird sich das manifestieren im Auftreten eines Herrschers, eines satanisch inspirierten Herrschers, dem es einmal gelingt, über 7, speziell 3,5 Jahre Herr der Erde zu sein, am Ort des Allerheiligsten. Satan will nicht im Vatikan residieren, da sitzt er sowieso schon. Er will einen Berg besitzen. Das antike Jerusalem ist eine 7-fache aufsteigende Hügelkette. Die ist nicht am Tiber. Die 7 Hügel sind in Jerusalem, heute völlig überbaut. Da stieg Abraham hoch und brachte oben seinen Sohn Isaak als Brandopfer dar. Von dort erschien Melchisedek, eine Christuserscheinung im Alten Testament, und begegnete Abraham im Kidrontal. Wer den Hügel Gottes im äußersten Norden besitzt, wie Zacharja das beschreibt, Jesaja, ist Herr der Erde. Wer auf diesem Hügel thront, der 7-fachen aufsteigenden Hügelkette von Moria, Zion, ist Herr der Erde. Und so hat Luzifer, hat Satan nur einen Wunsch. Dort will ich einmal als Gott der Völker residieren und Gott wird es ihm gestatten, am Ende der Zeit das einmal zu tun. In den Evangelien finden wir die sogenannte Endzeitrede Jesu. Und diese Endzeitrede Jesu ist eine Zusammenfassung der gesamten Prophetie des Alten Testamentes. Wenn man die Endzeitrede Jesu liest, stellt man fest, er war als jüdischer Mann ein Kenner der heiligen Schriften der jüdischen Synagogen und der Propheten. Wir können deshalb jetzt nicht alle Propheten durchgehen, das ist ein Studium über Jahre. Ich habe Jahre gebraucht, um Dinge zu erarbeiten. Aber die Endzeitrede Jesu in Matthäus Kapitel 24 ist eine exakte Zusammenfassung der Prophetie Daniels und der Propheten des Alten Testamentes insgesamt. Und ich möchte darum jetzt diese Beschreibung mit uns einmal durchgehen, dass wir eine Vorstellung bekommen, was dann auf der Erde passiert, wenn Satan einmal König der Erde wird. Die Zeichen der Zeit, der Katastrophe, der großen Trübsal. Ich lese Matthäus Kapitel 24, zunächst die Verse 1 bis 3. Kurz vor seiner Gefangennahme ist Jesus mit seinen Jüngern und er verlässt Jerusalem. Und Jesus trat hinaus, ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen herbei und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und Jesus sprach, seht ihr dies nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, halbe Stunde später, traten die Jünger allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das geschehen? Was wird denn das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende des Endes der Weltzeit sein? Kurz vor seiner Gefangennahme war Jesus noch einmal im Tempel und er wurde noch einmal abgelehnt, nachdem sie vorher noch Hosianna geschrien hatten. Und Jesus wusste, was die nächsten Tage passieren würde. Dann gingen sie aus dem Tempel heraus und die Jünger sagten, schau mal den herodianischen Tempel. Wie wunderbar ist dieses Gebäude doch geschmückt. Jesus, hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen, sage ich euch. Die Jünger betroffen. Sie gehen durch das Kidrontal eine halbe Stunde bis oben auf den Ölberg Und dann stehen sie da und schauen auf den prachtvollen herodianischen Tempel vom Ölberg. Sag mal, Herr, wann wird denn das geschehen, dass hier nichts bleibt, dass Jerusalem untergeht, dass hier alles verwüstet wird, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt? Was wird denn das Zeichen sein? An welchen Zeichen können wir erkennen, dass das jetzt bald kommt? Und dann beginnt Jesus die Endzeitrede und fasst alle wichtigen Wahrheiten der Propheten des AT zusammen, besonders des Propheten Daniel. Wir haben hier ein paar Bilder. So sah der Blick damals aus, ein bisschen Vogelperspektive mehr, der Tempel Herodes. Heute sieht der Platz so aus. Ah ja, das ist gut, danke, ja, stimmt. Ja, ja, wir haben das gleiche Ding ja auch zu Hause. Und hier sieht das Ganze heute so aus. Und da, wo der Felsendom ist, war nicht das Allerheiligste, das war hinten an der Westmauer. Und heute steht der Felsendom über dem Felsen, wo früher der Brandopferaltar war. Und das sind die Planungen, das sind die Planungen der Rothschilds, um ein neues Heiligtum zu Jerusalem zu bauen. Den Weltgerichtshof haben sie schon gebaut. Nach freimaurerischen architektonischen Elementen kann man im Internet nachschauen. Gibt tolle Bilder davon. Und Jesus sagt, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das sind Quadersteine, die sind größer als ein Linienbus. Man weiß nicht genau, wie die da hingekommen sind. Jesus sagt, da bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Selbst 30, 40, 50 Tonnen Blöcke werden einfach weggeschoben durch eine tektonische Katastrophe unvorstellbarer Art. Und wir werden gleich sehen, dass die Bibel davon spricht, dass Jerusalem absacken wird in das Innere der Erde, in die Gluthölle des Inneren der Erde. Das sind also Zeichen der Endzeit. Und wir lesen jetzt die Verse 4 und 14. 4 bis 14. Die Jünger fragen also, welche Zeichen werden kommen? Und Jesus sagt, habt Acht, dass euch, Israel, niemand verführe. Und wir müssen das jetzt alles auf Israel übertragen. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, das ist noch lange nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Sie werden hier und dort, wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Das ist aber alles nur der Anfang. Dann wird man euch der Drangsal, der Trübsal preisgeben, ein Begriff Israel, die große Drangsal und Trübsal Israels. Dann wird man also euch Juden der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit, ein Begriff aus Daniel, überhand nehmen wird, wird auch die Liebe, ergänze ich, innerhalb Israels und eurer jüdischen Familie erkalten. Und wer in dieser Situation aus Israel ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, wird das Königreich und die Wiederkunft des Messias erleben. Und dieses Evangelium vom Reich, nicht das Evangelium des Paulus der Glaubensgerechtigkeit, sondern das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Jesus sagt also folgende Kennzeichen, Zeichen, dass ich jetzt ganz kurz davor stehe zu kommen. Es wird eine schwere religiöse Verführung geben durch das Auftreten vieler Pseudomessias und Antichristusse. Es wird global zu zunehmenden Unruhen und Aufständen kommen. Konflikten und Terror und zu einem dritten globalen Krieg. Es wird weltweit Seuchen geben, Hungersnöte, gewaltige Erdbeben. Und Jesus sagt, das ist nur der Anfang dessen, was kommt. Der Gott, das Gesetz Israel, die Juden, die dem Gesetz und dem Gott Israels treu bleiben, die werden gehasst und blutig verfolgt. Es wird zu denunzieren Nationen, quer durch das Volk gehen und durch die Familien Israels. Es werden Anarchie und Lieblosigkeit zunehmen. Es wird zahllose Märtyrer geben. Und das Evangelium vom Reich, es wird dann nicht mehr das Evangelium der Glaubensgerechtigkeit verkündigt, sondern das Evangelium vom Reich wird jetzt noch einmal massiv verkündigt unter allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. Und nur wer in dieser Situation ausharrt bis zum Ende, der wird das Reich erreichen. Es gibt das Evangelium der Glaubensgerechtigkeit, das gilt für die Zeit der Gemeinde. Glaube an Jesus und du wirst gerechtfertigt werden ohne religiöse Leistung, allein aufgrund deines Glaubens. Während der Zeit der siebenjährigen Trübsal wird ein anderes Evangelium verkündigt, das Evangelium vom Reich, und das bedeutet Völker, Israel, macht euch bereit, der König kommt bald, so wie es in den Evangelien hieß. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, glaubet und ihr geht ein, Israel. Und sie lehnten den König ab und sind draußen. Das Evangelium vom Reich ist also die Proklamation vor Israel speziell und vor den Völkern. Gott kommt jetzt bald, haltet durch, unterwerft euch Luzifer und Satan nicht, wartet, er kommt bald, um sein Heil aufzurichten, sein Reich, wie es in den Propheten des AT vorhergesagt ist. Haltet nur noch 3,5 Jahre durch, haltet nur noch 2 Jahre durch, bald kommt der Messias und dann geht ihr ein. Wir wollen einen parallelen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium. Und ich möchte aus dem 21. Kapitel einige Verse lesen, Lukas Kapitel 21 und dort die Verse 25 bis 26, Lukas 21, die Verse 25 bis 26. Es werden Zeichen geschehen, eine Parallele zur Endzeitrede Matthäus. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit. Bei dem Tosen der Fließungen kann Wasserfließungen, können Magmafließungen sein und der Wogen, wo die Menschen in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den ganzen Erdenkreis kommen wird. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und jetzt mache ich extra Vers 24. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen weggeführt werden unter alle Heidenvölker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heidenvölkern, bis die Zeiten der Herrschaft der Heiden zum Abschluss gebracht werden. Lukas ergänzt also Matthäus, es wird zu einer kosmischen Katastrophe kommen. Zu einer kosmischen Katastrophe, deren Ausmaß die Menschheit dieser Art noch niemals erlebt hat. Es wird eine Situation kommen, wo die Völker völlig hilflos und ratlos sind, voller Entsetzen über das Geschehen, was im Kosmos um sie herum geschieht und was auf der Erde abläuft. Und Jerusalem wird von Armeen überflutet werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott sagt, kein Armeestiefel eines heidnischen Soldaten wird mehr mein Heiligtum betreten, jetzt komme ich, um Ordnung zu schaffen. Das ist die sogenannte Zeit der Nationen. Es wird also ein hilfloses, heilloses Entsetzen über die gesamte Menschheit kommen. Eine Katastrophe, da war der Zweite Weltkrieg ein Sandkastenspiel. Und da war Stalingrad ein Sandkastenspiel. Wir lesen in Matthäus noch einmal, Matthäus 24, und gehen dort weiter durch in diesen Aussagen und kommen jetzt zu dem Gräuel der Verwüstung, wovon Daniel schon gesprochen hatte. Matthäus Kapitel 24, ich lese die Verse 15 bis 16. Wenn ihr in dieser Situation den Gräuel, der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet ist, an heiliger Stätte stehen werdet, also am Ort des Allerheiligsten, dann fliehe in Israel auf die Berge, und wer in Juda ist, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Hause zu holen, lauft um euer Leben. Und dann heißt es in Vers 21 bis 22, dann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht abgeschlossen oder beendet würden, würde kein Fleisch, kein Tier und kein Mensch überleben. Aber um der Auserwählten willen, hier geht es nicht um die Gemeinde, hier geht es um den treuen Überrest Israels, um der Auserwählten willen und des Planes, den ich mit ihnen noch habe, sagt Gott, wird diese Zeit abgekürzt. Da sagt also auch Jesus im Matthäusevangelium, es wird eine derartige Katastrophe geben und in der Mitte dieser 70 Jahrwochen, wie schon von Daniel vorhergesagt, wird zu Jerusalem der Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und wenn ihr das seht, sagt Jesus, lauft um euer Leben. Versteckt euch im Gebirge Juda. Versteckt euch 3,5 Jahre. Und die Offenbarung sagt, dass Gott sein Volk, die Treuen wie in der Wüste, auf übernatürliche Weise 3,5 Jahre versorgen wird, um ihr Überleben zu garantieren. Und dann läuft eine Katastrophe über Israel, die zur Fastauslöschung der Menschheit führt, dass Jesaja sagt, ich mache einen Mann seltener als Gold. Ich werde die Menschheit fast völlig ausrotten, bis auf einen Überrest, wie bei der Sintflut. Und ich werde auch aus Israel nur einen treuen Überrest übrig lassen. Und wenn es mir nicht darum ging, mit Hilfe dieses Überrestes ein neues Königreich aufzubauen, das Volk neu in seinen 12 beziehungsweise 13 Stämmen zu entfalten, eine neue Menschheit wie nach der Sintflut entstehen zu lassen, wenn diese Katastrophe, dieser Drangsal nicht beendet würde von Gott, würde die Menschheit aufhören zu existieren. So spricht Jesus also ganz klar. Wir lesen jetzt vielleicht noch im 2. Thessalonicher, wenn wir uns nochmal mit dem Gräuel der Verwüstung beschäftigen, im Zuge der Katastrophe der großen Trübsal, noch einmal den Text von gestern. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, möchte ich noch einmal die Verse 2 bis 12 lesen. Kapitel 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 2 bis 12. Wir haben den Text ja gestern schon gelesen. Bin in Kapitel 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Ich lese noch einmal die Verse 2 bis 12. Und hier geht es eben auch um diesen Gräuel der Verwüstung, was eines Tages zur Zeit der großen Katastrophe im Heiligtum geschehen wird. Lasst euch also nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, eine Offenbarung oder einen angeblich von uns, Paulus, stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus jetzt schon da in euren Verfolgungen. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuvor, und ich habe ja gestern gesagt, hier wird ein Begriff gebraucht, der Weg freigemacht werden, der Platz muss freigemacht werden, der Platzhalter geht weg und geht woanders hin. Es muss also unbedingt erst das geschehen und dann wird der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, sich als Gott erklärt und sich als Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, das habe ich euch doch gesagt, als ich bei euch war. Und ihr wisst ja, was noch zurückhält, dass er, der Sohn des Verderbens, dann geoffenbart wird zu seiner Zeit. Und wie Johannes das schon sagte, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss jemand, der jetzt aufhält, erst aus der Mitte, aus dem Wege treten. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, den Antichristus, dessen Kommen aufgrund der Wirkung Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird Gott ihnen dann umso mehr, ergänze ich, eine wirksame Kraft der Verführung geben, sodass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Der Antichristus, wenn er also kommt, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, beginnt dann, wenn der Platz freigemacht wird, dann beginnt die Zeit der satanischen Herrschaft. Und so spricht die Bibel von diesem Antichristus. Es wird ein satanischer, inspirierter, jüdischer Weltenherrscher als Sohn Satans sein. Er rebelliert gegen den Allerhöchsten, er entweiht den Ort des Allerheiligsten, er erklärt sich selbst zum Gott im Sinne der Freimaurerei. Die versuchen durch spirituelle Erfahrungen und übersinnliche Erfahrungen, sich selbst zu veredeln, dass der Homo sapiens zu einem Homo Deus wird, zu einem gottgleichen Mensch. Das ist auch das Ziel des Transhumanismus. Durch mRNA, Veränderung der DNA des Menschen, ist das klar erklärte Ziel hinter der Impfung, der Verimpfung von mRNA-Stoffen samt Substanzen, die man nicht veröffentlicht, die aber immer mehr veröffentlicht werden, weil es glücklicherweise noch viele schlaue, unabhängige Wissenschaftler gibt. Er erklärt sich selbst zu Gott im Sinne des Transhumanismus und im Sinne der Freimaurerei. Ich bin Gott. Er wirkt in okkulter Bevollmächtigung durch verführerische Zeichen. Er verführt Israel und die ganze Menschheit zu einer totalen Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit, zum Satanskult mit orgastischen sexuellen Ritualen und Menschenopfern, wie wir es aus dem Satanismus kennen. Es kommt zu einer hemmungslosen Rebellion der gesamten Menschheit gegenüber Gott. Und diese totale Entfesselung des Bösen wird erst möglich, wenn am Ort Zion der Platz freigemacht wird, am Heiligtum, sodass die Macht des Bösen sich dann erst wirklich voll entfalten kann. Wir schließen mit einer letzten Stelle aus der Offenbarung zu diesem Thema. Auch in der Offenbarung wird dieser Gräuel der Verwüstung aufgegriffen von Johannes, immer in Bezug auf Daniel. Und ich sagte gestern schon, wir können die Offenbarung nur verstehen, wenn wir den Propheten Daniel sehr gut kennen und wesentliche Inhalte der Propheten des AT. Und unter den Gesichtspunkten, die wir jetzt behandelt haben, möchte ich uns Offenbarung Kapitel 13 die Verse 1 bis 8 lesen und dann gleich einen Sprung, noch zwei andere Verse. Der Gräuel der Verwüstung nach, ja, genau sind richtig, vielen Dank. Der Gräuel der Verwüstung nach der Offenbarung des Johannes, aufbauend auf der Prophetie des Daniel. Ich lese Kapitel 13, Vers 1. Ich sah aus dem Meer eine Bestie aufsteigen, ein Tier. Es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner, auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung der Gottheit. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, der Körper, seine Tatzen, seine Füße wie die eines Bären, sein Rachen wie ein Löwenrachen, und der Drache gab ihm seine Kraft, Satan, und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode verwundet. Und die Todeswunde wurde geheilt. Der Kopf kam wieder zum Leben. Und die ganze Erde sah verwundert dieser Bestie nach. Und sie beteten den Drachen an, der dieser Bestie, diesem Tier, Vollmacht gegeben hatte. Sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte der Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang, also 3,5 Jahre. Und es tat seinen Maul auf zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen zu lästern und seine Wohnung, seine Zeltung und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen. Das ist nicht die Gemeinde, sondern das sind die Heiligen des Überrestes, die Treuen, um sie zu überwinden, das Volk Israel. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf Erden wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Johannes sieht ein Tier, der Körper ein Panther, die Tatzen eines Bären, der Rachen eines Löwen Und dieses Tier ist scharlachrot, wird an anderen Stellen gesagt. Und der Drache gibt diesem Tier die totale Vollmacht über alle Völker der Erde. Um das zu verstehen, müssen wir die Weissagungen Daniels über die vier Tiere kennen. Daniel sagte zu seiner Zeit voraus, welche vier Imperien nach seiner Zeit kommen würden. Das erste Imperium war das Imperium der Babylonier, das Israel zerstörte, das war noch zu seiner Zeit. Dann kam das Medo-Persische Reich, wird in der Vision des Daniels als ein Bär, der halb aufgerichtet ist, dargestellt. Dann kam Alexander der Große, die Griechenreiche, vorausgesagt in dem Bild eines Panthers, der von Westen raste und die Perser unterwarf. Und dann beschreibt Daniel ein Tier, das eiserne Klauen hatte, ein Drache, ein Tier, das es eigentlich nicht gibt. Und so sagte Gott durch Daniel voraus, es werden vier verschiedene Imperien kommen, Babylon, Medo-Persien, Rom. Und am Ende wird aus den Reststrukturen des römischen Imperiums im gleichen geografischen Raum ein Reich entstehen, das Reich der Endzeit, das die Eigenschaften aller antiken Imperien in sich vereinigt. Und so beschreibt Johannes dieses Tier als eine Zusammensetzung der vier Tiere, die Daniel in seiner Vision gesehen hat. Interessant ist nun, dieses Tier hat sieben Köpfe. Und später wird erklärt, diese sieben Köpfe sind sieben Hügel, die Hügel von Jerusalem, und symbolisieren gleichzeitig sieben Heidenmächte, die Macht über die Hügel von Jerusalem hatten. Und Daniel sieht und Johannes sieht, dass einer dieser Köpfe mit dem Schwert eine Todeswunde bekommen hat und tot war. Und am Ende der Zeit wird dieses Haupt und diese Herrschaft wieder lebendig. Es gibt nur ein Volk, das existierte als Königtum, das abgeschlagen wurde durch Krieg und das am Ende wieder als Staat entstand. Welches ist das? Israel. Und so wird aus Israel, wenn die Todeswunde heilt, und wir erleben dieses Wunder, die Todeswunde, das Volk ist aus der Diaspora wieder gesammelt worden ins Land der Väter, aus diesem Volk wird der Herrscher der Erde kommen, der satanische Herrscher der Erde als Anti-Messias. So spricht die Offenbarung also von diesem Aufkommen eines Herrschers, eines jüdischen Herrschers, aus einem wiedererstandenen Königtum, der für 42 Monate ein unvorstellbares Verderben anrichten darf. Wir lesen noch die Verse 13 bis 18. Es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt den Bewohnern auf der Erde, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat und wieder zum Leben gekommen ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und Großen, den Reichen und Freien, den Armen und Knechten, ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn gegeben wird, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl des Tieres. Wer Weisheit hat, wer also nachdenken kann, wer Verständnis hat, der berechne oder beachte doch mal die Zahl des Tieres. Es ist die Zahl eines bestimmten, ergänze ich Menschen, nicht des Menschen allgemein. Es ist die Zahl 666. Shesh, Sheot, Sheshim, Shesh, Sheot, heißt es in Hebräisch. 666, 6. Satan gibt also diesem Herrscher die Macht über alle Völker. Es wird von diesem Herrscher ein Bildnis aufgerichtet am Ort des Allerheiligsten. Und es ist ein Bild des Antichristus, ein Bild Luzifers, verehrt auch in den Freimaurerlogen und in den Orden der Templer, ein Ziegenkopf. Und dieses Bild wird fordern, dass die gesamte Menschheit und besonders Israel das Tier anbeten und Luzifer, Satan, anbeten. Und es wird dann bewirkt, dass alle Menschen, die sich dieser Anbetung widersetzen, dass sie rituell geopfert und getötet werden. Und nur wer das Zeichen dieses Tieres annimmt, der kann überhaupt noch wirtschaftlich tätig werden. Ich sage immer so nett, was immer die transhumanistischen Machteliten planen, wie in China, die totale digitale Überwachung, Chippen der Menschheit, um jeden mit einer ID zu versehen, um ihn total in der Welt überwachen und steuern und beeinflussen zu können. Das klappt ja nur, solange das elektrische Netz funktioniert und das digitale Netz funktioniert. Wenn die Katastrophen kommen, von denen die Bibel sagt, klappt die Elektronik nirgendwo mehr. So kann es durchaus sehr real sein, dass einfach ein Tattoo gemacht wird und dass das mit dem ID-Chip überhaupt nicht mehr funktioniert. Was die also planen, Gott hat das letzte Wort. Aber eines ist ganz klar, die Menschen werden ein Zeichen bekommen, den Namen des Tieres oder die Zahl des Tieres auf der Stirne oder auf der Hand. Die Zahl 666 und die kommt in der Bibel nur bei einer Person vor, Salomo, der Sohn Davids, der Großkönig Israels, als Israel das führende Imperium seiner Zeit war. Und Salomo war der König, und damit kommen wir zum Schluss, der Israel zu etwas verführte, was grausam ist. Salomo baute nämlich dem Moloch ein Heiligtum für seine nichtjüdischen Frauen. Das sind Darstellungen des Moloch-Kultes, der damals praktiziert wurde, den Salomo einführte als König Israels, der sich von dem Gott seiner Väter abgewandt hat und der aber rechtmäßiger Thronfolger war. Er führte den Moloch-Kult, den Chamos-Kult in Israel ein. Eine Figur aus Erz wurde durch Feuer erhitzt und man begann mit ekstatischen Nackttänzen. Die Ekstase durch Rausch, durch Musik wurde immer höher. Die Figur wurde glühend. Und dann brachte man kleine Kinder und warf sie dem Moloch in die glühenden Hände. Es stank nach verbranntem Fleisch. Mütter schrien und in der Ekstase ging alles unter. Das war der Kult des Moloch, der Gräuel der Verwüstung am Ort des Heiligtums. Es gibt heute ganz rechts in diesem Bild diesen Kult, der wird in Kalifornien unter satanischen Orden praktiziert. Es ist das sogenannte Bohemian Grove, ein jüdisches Homosexuellen-Camp, wo alle großen Politiker der Welt sich einfinden, um an diesen Kulten teilzunehmen. Es werden zumindest sinnbildlich Menschen geopfert und Menschen sagen, es werden tatsächlich dort Menschen geopfert. Der Bohemian-Kult in Kalifornien, wisst ihr, wer da war? Einer der ehemaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, Helmut. Als ich jetzt in Brandenburg war, kam einer mit einem Buch. Du, Michael, kennst du die Selbstbiografie von Helmut Schmidt? Nein, sage ich, habe ich noch nicht gelesen. Du, der beschreibt hier auf Seite sowieso, wie er zweimal in Bohemian Groove war. Und er sagt in seiner Biografie, es waren die beeindruckendsten Erlebnisse meines Lebens. Und da merken wir doch, diese Leute, die haben Verbindungen in die Unterwelt. Da wissen wir überhaupt nichts von. Und in Bohemian Grove wird diese Art Kult des Moloch-Kultes bis heute praktiziert. Und die Bibel sagt uns, dass das am Höhepunkt der großen Trübsal am Heiligtum in Jerusalem durchgeführt wird. Und das fordert den Zorn des allmächtigen Gottes heraus, der dann wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, um sein Heiligtum wiederherzustellen und um das Königtum Israel wiederherzustellen. Wir haben also gesehen jetzt grob, was große Trübsal ist. Und ich glaube, wir hatten bis jetzt noch keine rechte Vorstellung. Es wird eine Katastrophe sein. Die Menschheit ahnt nicht, was auf sie zukommt. Es wird das Schlimmste sein. Und all das, was wir jetzt erleben, ist langsam ein Anlaufen zu diesem Prozess.
Der ehemalige Außenminister Fischer sagte schon vor Jahren, den Westen, wie wir ihn heute kennen, wird es im Jahre 2025 nicht mehr geben. Habeck sagte, wir sprechen von einer schweren Wirtschaftskrise von 3 Jahren, 22 bis 25. Woher wissen die Leute das? Woher weiß unser Bundeskanzler, dass wir an einer Zeitenwende stehen seit Beginn des Ukraine-Krieges und die Zeit danach nie mehr wieder anders, immer anders sein wird, die alte Zeit nie wieder zurückkehrt? Wir sind Zeitzeugen einer Entwicklung und damit möchte ich dieses Thema kurz abschließen. Wir hatten 70 Jahre lang stabile demokratische Verhältnisse im Westen, aber im Untergrund arbeiteten okkulte Mächte an der Aufrichtung einer neuen okkulten Weltordnung. Wir erleben zurzeit die Corona-Krise. Natürlich, das Virus hat auch Menschen getötet, aber viele sagten auch, nicht schlimmer als eine mittelschwere Influenza. Ist einfach so. Fachleute haben es gesagt. Und andere haben das Gegenteil behauptet. Alle sind verwirrt. Die Corona-Krise war auf jeden Fall, wie immer das wir sonst einschätzen, eine erste schwere Erschütterung unserer gesamten westlichen Gesellschaften mit bereits verheerenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Kollateralschäden. Die sehen wir noch nicht so. Aber geht doch mal durch die Fußgängerzone und schaut die Leerbestände an. Schaut jetzt die Energiepreisentwicklung, was jetzt kommen wird. Wir sollen frieren im Winter für Freiheit und Demokratie. Was für ein Blödsinn. Und was wir jetzt erleben, viele sagen, der Krieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist, wird ein Systemkrieg zwischen der NATO und der Achse Russland-China, der sich bis in den Nahen Osten hineinzieht, weil Russland und China in Afrika und im Nahen Osten sehr aktiv sind. China erhält fantastische Beziehungen zu Israel. Israel gilt als die Hightech-Nation, für die Seidenstraße sehr wichtig. Und dieser Konflikt zwischen NATO, China, Russland trägt sich fort bis in den pazifischen Raum. Die Truppen werden aufgebaut. Lest doch mal alternative Informationen, nicht nur Tagesschau und ARD, da steht das nicht drin. Wir haben also eine Entwicklung, der Krieg in der Ukraine könnte sich ausweiten bis nach Finnland hoch. Die ganze Ostseite der NATO bis in den Balkan hinein. Und wenn es hart wird, die englische Premierministerin sagt ja, ich scheue den Einsatz von Atomwaffen nicht. Wenn es darum geht, Freiheit und Demokratie gegen den bösen Russen, den Bären zu verteidigen. Was für ein Lügennarrativ. Wir könnten also sehr schnell in Phasen kommen, wo unser Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaft vollständig zusammenbrechen und damit unser Währungssystem. Eine taktische Atombombe in Höhe gezündet und die Stromnetze eines Großteils Europas fallen aus, irreparabel. Die Russen verfügen über Unterseedrohnen. Die sind 30 Meter lang, die können in einer Tiefe von 1-2 Kilometer gezündet werden und tatsächlich, das wissen Militärexperten, eine radioaktive Tsunamiwelle von über 500 Meter Höhe. Und sie sagen ja, wenn wir das vor den englischen Küsten zünden, dann ist London weg. Und deshalb weiß man, dass da kommt was ganz Gefährliches. Und wenn die Strukturen des Westens jetzt noch eingebunden in NATO, amerikanisches Bündnis, das alles wird wahrscheinlich erschüttert werden. Und dann sind die Europäer gezwungen, sich mit dem Nahen Osten immer enger zu verzahnen, weil damit Energiezufuhr und Sicherheit zusammenhängt. Und damit könnten wir sehr schnell jetzt in den nächsten wenigen Jahren das erleben, was man schon seit den 80er Jahren im Rahmen der EU plant, eine euro-mediterrane Union, eine wirtschaftliche und politische Vereinigung Europas, der arabischen Staaten, einschließlich Israel. Und dann wären wir bei der Prophetie von Daniel. Die Dinge können sehr schnell gehen. Und so sind wir eben heute Zeitzeugen. Und das Allerwichtigste ist, dass wir auf Christus schauen. Wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Ziel. Und darum wollen wir uns jetzt gleich im zweiten Teil nach der Pause mit der gewaltigen Wiederkunft Jesu beschäftigen. Gestern haben wir schon gehört, der kommt, um uns nach Hause zu holen, um uns vor dieser Katastrophe zu bewahren. Was für ein wunderbares Geschenk. Und dann wird er kommen, um seine Herrschaft auf Erden durchzusetzen und wieder aufzurichten. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema, die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Okay, Pause, Lieder, Gespräche, Fragen. Okay, und dann machen wir gleich weiter.